Hallo ihr Lieben, hier ist euer Markus mit dem Podcast, die Markus Fitness Show. Der Podcast für Personal Trainer, für Menschen, die Personal Trainer werden wollen oder für welche, die sich im Allgemeinen für Sport und Fitness interessieren. Ich freue mich riesig. Heute bei mir zu Gast ist Takao Mübel. Takao Mübel hat nicht nur einen außergewöhnlichen Namen, nein, er ist auch ein außergewöhnlicher Mensch. Wir kennen uns sehr lange und haben auch schon mal kooperiert. Und zwar hat er Europas größte Online-Trainingsplattform für Triathleten, Training mit System. Und da habe ich ihm vor ein paar Jahren auch schon mal ein bisschen mitgeholfen, weil er mal wieder mit zu viel Kundenanfragen da stand und nicht wusste, wie er klarkommen soll. Ja, Erfolg hat auch eine Kehrseite der Medaille. Schönen guten Morgen, lieber Takao. Schön, dass du da bist.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Markus.
Ja, und zwar, wir reden ein bisschen über unsere Geschichte, so wie wir uns kennengelernt haben. Aber zuvor will ich noch mal ein bisschen erklären, warum du so ein außergewöhnlicher Mensch bist, bevor ich dich frage, wie du zu dem außergewöhnlichen Namen gekommen bist. Die Geschichte finde ich auch sehr interessant. Takao ist ein hervorragender Sportler, also nicht nur Ausdauersportler im Allgemeinen. Er ist studierter Sportwissenschaftler, Diplom-Sportwissenschaftler an der Sporthochschule Köln. Ist das richtig?
Jawohl, das ist genau richtig. Und zwar habe ich sogar, das ist relativ selten, im Schwerpunkt Training und Leistung studiert.
Da kannst du uns gleich noch zu erzählen. Ich finde es auch interessant, worüber du deine Diplomarbeit geschrieben hast. Also es gibt heute ganz, ganz viele interessante Sachen. Nur mal so ein paar Eckdaten zu Takao. Takao ist einer der wenigen Menschen, der es schafft, 10 Kilometer in unter 35 Minuten zu laufen. Seine Bestzeit um die 32 Minuten. Dann hat er eine Halbdistanz, Triathlon-Halbdistanz, 4 Stunden 14, Halbmarathon 1,12, Marathon 2,45 und die Langdistanz, wir haben im Vorgespräch ein bisschen versucht, es rauszufinden, Takao weiß es nicht mehr, er hat gesagt, es ist mir auch egal, wie lange das dauert und er war auch mal ja, sowas wie so ein Elitesoldat bei den Fernspähern, also eine super interessante Geschichte und mittlerweile ist er Schulleiter geworden. Ja, Takao, erzähl doch erstmal, wie bist du zu deinem Namen gekommen?
Ja, es gab, wie vielleicht allen bekannt ist, 1972 die Olympiade in München. Meine Eltern machen schon Judo, seitdem ich denken kann. Also ich bin quasi mit 4, 5 Jahren an, habe ich angefangen, auf der Judomatte rumzulaufen und habe Judo gemacht. Aber um zur Namensgebung zurückzukommen, also 1972 gab es einen Olympiasieger im Judo, der hieß Takao Kawaguchi und meine Eltern waren so begeistert davon, dass ich 1973 dran glauben musste und seitdem diesen Namen trage.
Ja, hier. Ich finde den super, den Namen. Der ist auch nicht so häufig. Klar, wenn man Markus Schmidt heißt, findet man außergewöhnliche Namen für gewöhnlich ganz, ganz nett. Wie kam das Ganze denn, dass du Sportwissenschaften studiert hast? Erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang bis heute. Dann kann ich die Klappe halten für die nächste halbe Stunde.
Genau, wie viel Zeit haben wir? 2 Stunden, 3 Stunden? Also ich versuche jetzt einmal die Kurzfassung zu machen. Also wie gesagt, meine Mutter, meine Eltern machen schon immer Sport. Mein Opa hat auch sein Leben lang Sport gemacht und so bin ich praktisch aufgewachsen. Also ich kann mich erinnern, so die erste 10 Kilometer Fahrradrunde habe ich mit meinem Opa gedreht auf einem kleinen Mini-Fahrrad, da war ich 6 Jahre alt. Und somit ist mir das quasi in die Wiege gelegt worden. Also mit was ich jetzt genau, also mit angefangen habe ich mit Judo, aber nebenbei habe ich immer Leichtathletik gemacht, Sommerbiathlon und Schwimmen und Leichtathletik. Also wenn man allein die Anzahl der Sportarten sieht, ist es mal ein bisschen schwierig zu organisieren, aber die Sportarten haben sich ja gegenseitig ergänzt. Also wenn ich jetzt für den Sommerbiathlon zum Beispiel, musste ich nicht extra Lauftraining machen, weil das habe ich durch den Leichtathletikverein gemacht. Hier bin ich auf der Kurz- und Mittelstrecke gelaufen. Das heißt, hier habe ich so 800 Meter absolviert, 1500 Meter, 2000 Meter, 3000 Meter Hindernis. Das waren so meine Anfänge beim Laufen. Da war ich, ja, das war so meine Schulzeit, so 8., 9. Klasse, 10. Klasse. Da habe ich dann, um es sportlich zu halten, einmal oder mehrere Male an den deutschen Meisterschaften mitgemacht. Und ja, witzig war bei sozusagen bei Landesmeisterschaften bin ich dann auch schon mal zwischen den Wettkämpfen hin und her gesprungen vom Leichtathletik zum Judo und habe da dann entsprechend noch ein paar Kämpfe absolviert. Ja, so war das dann. Und irgendwann nach, ja, im Prinzip nach meinem Abitur, ist man in einem Alter gewesen, wo sozusagen die Leichtathletik irgendwie nicht mehr unterstützt wurde. Dann habe ich, also bin ich in den Westerwald gezogen. Irgendwie gab es da kein Leichtathletik. Und dann, was macht man denn, wenn man Ausdauersportler ist? Dann sucht man sich neue Herausforderungen. Und ja, dann baut man das Schwimmen aus, was man eh schon immer gemacht hat. Und Fahrradfahren war dann eigentlich nur noch eine logische Konsequenz. Und schon war ich beim Triathlon.
Ja, das ist lustig. Ich bin ja aus dem Westerwald. Takao, wie ihr hört, ist jetzt kein gebürtiger Westerwälder. Die hören sich dann eher so an wie ich. Aber wir haben uns gar nicht im Westerwald kennengelernt. Das war jetzt eine ganz andere Geschichte, bis wir erst mal gemerkt haben, dass wir ja so gemeinsame Wurzeln, kann man ja nicht wirklich sagen, aber so zumindest.
20 Kilometer weit auseinander gewohnt haben.
Ja, noch nicht mal. Hast du in Bad Marienberg hast du gewohnt, oder?
Ja.
Ja. Ich bin aus Langenhahn, das sind 6 Kilometer. Haben nichts gemerkt davon. Nee, wir haben uns anders kennengelernt und zwar über den Dr. Erbil Kurt, Carbo for You. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Also die, die Triathlon machen schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, ob es Carbo for You auf dem Markt gibt es, glaube ich, noch, aber nicht mehr so präsent, wie es damals war. Ja, ein Kohlenhydratgetränk, was Takao entwickelt hat und der Erbil hat daraus die Firma gemacht. Erzähl doch mal schnell die Geschichte, wie das zustande kam.
Ja, ich habe immer beim Coachen der verschiedensten Triathleten gemerkt, dass es sehr viele Produkte gibt, die mit allen möglichen Substanzen aufgeputscht sind. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber da sind Geschmacksstoffe drin, viele Mineralien drin, Farbstoffe sind drin und das braucht eigentlich grundsätzlich erstmal niemand oder es erzeugt Probleme für Menschen, die Probleme mit Allergien haben. Und da habe ich irgendwie gesagt, Mensch, das muss man doch auch selbst machen können und habe dann angefangen, mir Kohlenhydrate produzieren zu lassen. Und damit war eigentlich schon der Grundstein gelegt. Also ich habe dann einen Vertrieb gehabt für Kohlenhydrate. Damals hieß das noch Energo. Und habe das dann vertrieben. Und irgendwann habe ich dann, wie Markus schon sagte, Dr. Kurt Erbil kennengelernt. Und dann muss man sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Und genau zu diesem Zeitpunkt stand zur Debatte, ob ich nach Amerika als Profi-Triathlet gehe oder hier bleibe. Und dann habe ich mich für die Profi-Triathlon-Karriere erstmal entschieden. Und Dr. Kurt Erbil hat das sozusagen übernommen, hat dem Ganzen einen neuen Namen gegeben und hat sich darauf seine Existenz aufgebaut. Also auch heute, da gibt es kein böses Blut oder so. Wir arbeiten ab und zu schon nochmal zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Das hat einfach so für alle am besten gepasst und jeder hat das gemacht, was er möchte und was er konnte.
Ja, und die Geschichte war die, ich habe irgendwann mal als Bodypainting-Läufer, Halbmarathon, Werbeläufer für Leistungsdiagnostik.de hieß die Firma, ja, in Koblenz den Halbmarathon bin ich gelaufen. Und da war die Marathonmesse, also die sowas kennt, das ist so ein bisschen, ja, da kannst du einkaufen vorher, so ein paar Stände sind, da ist eher wie so ein Flohmarkt, die Messe ist ein bisschen übertrieben, so ein Marathon-Flohmarkt. Und der stand daneben, während ich da bepinselt wurde, da stand Erbil mit Carbo for You. Und so kamen wir ins Gespräch. Und später bin ich dann auch für Carbo for You mit dem Design auch noch gelaufen. Und damals habe ich angefangen mit Personal Training. Ja, und aus diesem Gespräch heraus sagte dann Erbil irgendwann, ruf Takao an. Ich so, wer ist Takao? Du musst Takao anrufen. Auf jeden Fall. So, und habe ich dann gemacht. Erbil hat mir die Nummer gegeben und dann habe ich Takao angerufen. Und ja, dann haben wir uns kennengelernt und haben dann festgestellt, hups, irgendwie hätten wir uns schon viel früher kennenlernen müssen. Wir waren nämlich auch auf der gleichen Berufsschule, haben es aber nicht gemerkt. Weil zwischendurch hat Takao auch noch eine vernünftige Ausbildung gemacht, sollen wir es mal so nennen. Erzähl mal kurz von der vernünftigen Ausbildung.
Na, die Sache war damals so, irgendwann muss man sich ja nach dem Abitur entscheiden, was man macht. Und genau in dieser Phase war die Wende sozusagen. Ich bin aus den alten also aus den neuen Bundesländern. Und damals wurde gesagt, das Sportstudium wird in Leipzig, also da hätte ich das dann studieren müssen, wird nicht anerkannt. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt erstmal eine ganz normale, bodenständige Karriere. An Motorrädern, Autos habe ich schon immer geschraubt und bin dann in den Westerwald gegangen und habe dort praktisch eine Kfz-Mechanikerlehre gemacht, habe dann während der Ausbildung natürlich schon ganz andere Sachen gemacht, eine Meisterschule mitbesucht und all sowas, aber immer unter der Prämisse, dass ich danach weiter Sport studieren musste. Und um gleich noch den Bogen zu schlagen, also irgendwann kommt man in ein gewisses Alter, wo die Bundeswehr sagt, jetzt musst du mal ran, und da gab es für mich dann keine Alternative, weil ich wollte also mich natürlich ein bisschen sportlich betätigen, wollte ein bisschen was erleben und wollte aber auf keinen Fall zu der damaligen Zeit waren die ja, Zivildiensthelfer oder wie die auch immer damals hießen, hauptsächlich damit beschäftigt, im Krankenhaus ältere Menschen herumzuschieben, ohne dass ich das jetzt negativ bewerten möchte. Das ist absolut notwendig, aber es ist einfach so, dass jeder das machen sollte, was er möchte. Und ich habe dann mich dafür entschieden, ein bisschen interessantere Sachen für mich zu machen.
Ja, dann bist du zu den Fernspähern. Jetzt mal ganz kurz, warum war ich nicht bei der Bundeswehr? Ich habe auch keinen Zivildienst gemacht. Genau zu der Zeit hatte ich mir den Fuß gebrochen. Und deswegen war ich dann unfähig dafür. Naja, im Nachhinein, glaube ich, wäre ich schon fähig gewesen, 6 Wochen später. Aber so bin ich da drum herum gekommen. Ja, Fernspäher. Was sind Fernspäher? Was machen die?
Fernspäher ist so eine Spezialeinheit, in der man, ja, man späht sozusagen andere Verbände aus. Die Ausbildung ist so angelegt, dass man tatsächlich eine umfassende Waffenausbildung hat. Man hat eine Einzelkämpferausbildung, man hat eine Fallschirmspringerausbildung. Und das fand ich damals interessant. Also ich konnte im Prinzip mein Leben damit bestreiten, was ich sowieso schon immer gerne gemacht habe. Und also zu so einer Ausbildung zählt nun einfach mal viel Sport. Und ja, dann habe ich den ganzen Tag, ich sage mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, Sport gemacht und mich da ein bisschen belustigt. Also das ist jetzt so der lustige Aspekt, es waren natürlich viele ernste Aspekte. Man hat tatsächlich viele Dinge gelernt, die man im zivilen Leben nicht gelernt hat, die einen so ein bisschen geprägt haben. Aber ja, das war interessant und auch diese Phase habe ich dann irgendwann abgeschlossen, weil ich mich entscheiden musste, bleibe ich jetzt da oder bleibe ich nicht da. Für mich war relativ schnell klar, das ist nur ein Abschnitt in meinem Leben, den ich da relativ schnell bestreiten möchte, und da möchte ich wieder raus und im zivilen Leben wieder andere Dinge erreichen, als mich im Wald eingraben und durch den Busch laufen, mit kleinen Tiere zu schlachten.
Nachts mit dem Fallschirm in Bäume zu springen oder sowas.
Richtig, genau.
Also, ihr habt jetzt mitbekommen, ist so eine Rambo-Truppe, sowas in der Art. Ja, und dann kam es zum Profi-Triathlet in Amerika. Ja, auch interessant. Wie kommt man denn dazu?
Naja, ich habe in meiner Ausbildung zum Diplom-Sportwissenschaftler mussten wir ein Praktikum machen. Und da kannte ich jemanden, das ist vielleicht für die Insider so ein bisschen interessant, den Sebastian Weber. Und zwar ist der die Person, der Stubbs gegründet hat und Insight mittlerweile macht. Mit dem habe ich immer mal wieder Kontakte. Und der hat mir einen Kontakt vermittelt, wo ich mein Praktikum in den USA machen kann. Und so bin ich dann zum Praktikum bei einem Trainer gekommen, sehr berühmter Trainer in Amerika, Steve Tarpinian. Der ist auf Long Island ansässig. Und da habe ich mein Praktikum gemacht. Und das war 2001. Das hat sich dann entwickelt. Und irgendwann hat man ganz viele Projekte zusammen gemacht. Die Leistung hat gestimmt. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt mal so ein Paket fertig. Ich arbeite als Triathlon-Coach, Personal-Trainer. Und natürlich verdiene ich noch ein paar Euros, nein, Dollar waren es natürlich, als Triathlet in Amerika. Und das waren immer so Sachen, die man dann, ich sag mal, in der Phase des Lebens sehr gerne mitgenommen hat, weil es einfach ein bisschen außergewöhnlich ist. Es hat Spaß gemacht und man konnte tatsächlich ganz gut Geld mitverdienen.
Wie lange warst du da?
Also am Stück war ich dann da von 2006 bis 2009.
Und dann noch die Geschichte, die ich auch sehr interessant finde, erzähl doch mal das Thema deiner Diplomarbeit. Also nicht nur das Thema, so ein klein bisschen die Inhalte davon.
Thema meiner Diplomarbeit ist natürlich sehr stark am Triathlon ausgelegt, Und ich habe gedacht, ich muss mal was untersuchen, was es noch nicht so häufig gibt. Habe da einen sehr guten Diplomarbeitsvater gehabt und der hat mich da tatsächlich sehr gut unterstützt. Das Thema ist gewesen, ich vereinfache das jetzt sehr stark, damit das Otto Normalverbraucher auch versteht. Es ging im Prinzip darum, die Schwimmparameter, also Herzfrequenz, Laktat, Körpertemperatur, Zugweglänge, Zugfrequenz zu vergleichen, und zwar beim Schwimmen mit Neoprenanzug, also für die Triathleten sehr interessant, und das wurde verglichen mit normalem Schwimmen. Das heißt sozusagen die Schwimmhilfe, der Neoprenanzug, was macht der mit dem Körper, was macht der physikalisch und was hat das dann, ja, ich sag mal, chemisch im Körper bei einer bestimmten Leistungsanforderung für Veränderungen. Und das habe ich dann verglichen. Ich habe ein Testprotokoll entwickelt. Das waren dann 400 Meter Intervalle. Die mussten die Athleten schwimmen mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit. Also das Interessante oder was gemacht werden musste, es musste vergleichbar gemacht werden. Und beide, also mit dem Neoprenanzug und ohne Neoprenanzug, musste die gleiche Schwimmgeschwindigkeit absolviert werden, damit das einfach vergleichbar ist. Und dann habe ich, ja, das Schwimmen sozusagen gefilmt, einfach um es leichter zu machen, Zugweglänge, Zugfrequenzen herauszufiltern. Und ich habe physische Parameter erhoben. Und das waren halt tatsächlich Körpertemperatur, Laktat, jetzt vergesse ich garantiert, Herzfrequenz. Ich habe damals schon eine Herzfrequenz im Wasser gemessen. Und ja, und im Prinzip ist dabei rausgekommen, dass jetzt so ganz grob, dass natürlich, wie zu vermuten ist, der Neoprenanzug das Schwimmen wesentlich erleichtert. Da sind Zahlen rausgekommen, dass das so um die 20 Herzschläge sind, also wohlbemerkt bei gleicher Geschwindigkeit. Ja, 20 Herzschläge weniger mit Neoprenanzug und noch viel interessanter, etwa 1,4 Millimol Laktat weniger. Mhm. Und das ist schon, sind schon echt Zahlen, die man auch im Training beachten muss und was man trainieren muss, weil es ist ein Unterschied, ob ich im Training mit 20 Herzschlägen mehr oder weniger trainiere und dann natürlich, wenn die Antriebsmuskulatur auf einmal 1,4 Millimol Laktat weniger hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, man hat ja bei gleichem Laktat viel mehr Leistungsausbeute. Aber die Leistungsausbeute kann man praktisch nur bringen im Wettkampf, wenn man es auch trainiert hat. Weil woher soll der Muskel auf einmal, ich sag mal, 5 oder 10% mehr Leistung bringen, wenn das nicht trainiert ist? Dann kann das Laktat niedrig genug sein. Der Körper, der Muskel bringt es einfach nicht, weil Sauerstoffaufnahme, die Mitochondrien können einfach nicht den Stoffwechsel gewährleisten. Und das ist so das Grobe der Untersuchung. Und es gibt auch tatsächlich heute noch sehr wenige Sachen, sehr wenige Arbeiten, Ausarbeitungen, die dieses Thema so im Detail behandelt haben.
Ja, ihr Lieben, wenn ihr euch dafür interessiert, falls ihr Triathlon macht oder von mir aus auch Langstrecken schwimmen und mal ein Rad braucht, Takao, kann ich euch nur empfehlen. Jetzt Thema Laktat, da war noch eine Geschichte. Es gibt so viele Geschichten, die Takao mir schon erzählt hat in meinem Leben, die alle so interessant sind. Und zwar hast du mir mal erzählt, dass einer deiner Professoren derjenige ist, der die Laktatmethode entwickelt hat.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also mittlerweile gehen wir ja, machen wir sehr viel mit Spirometrie, aber es wird immer noch mit Laktat gearbeitet. Und der Professor Dr. Marder, der hat das ganze System der Laktatleistungsdiagnostik und der Laktatschwellen entwickelt. Und der hat immer gesagt, ja, jetzt muss ich gucken, dass ich es zusammenbekomme. Das System der Leistung der Laktatschwellen ist ganz gut, aber es ist eigentlich der größte Blödsinn, den es gibt, weil keiner wirklich Ahnung hat, was im Körper passiert. Also das hat er immer relativ ehrlich gesagt. Es ist einfach nur so ein System, wo man versucht, diverse Dinge darzustellen, um sie begreiflich zu machen.
Ja, aber wenn man nichts Besseres hat?
Genau, dann kann man einfach, muss man das nehmen, was man hat. Mittlerweile wird das Ganze ja durch die VO2-Aufnahme, also durch die Spirometrie, ergänzt und sinnvoll ergänzt. Da kann man natürlich viel detailliertere Aussagen machen. Aber ich glaube, und das wundert mich immer noch sehr stark, dass noch sehr viele Trainer und Athleten an dieser Laktatschwelle hängen. Es werden noch sehr viele Diagnostiken gemacht über Laktat, die einfach tatsächlich so meiner Meinung nach gar nicht verwendet werden dürfen, weil kein Mensch weiß, ob jemand wirklich eine Schwelle von 4 Millimol hat.
Mhm. Wie war das? Die anaerob ist mit zwischen 4 und 6?
Ja, genau. Also ich kenne tatsächlich viele Personen, wo die gar nicht bei 4 ist. Also ich kenne genau. meine Frau zum Beispiel, die ist im modernen Fünfkampf unterwegs, der ihre Schwelle war einfach 5,5, ohne das zu werten. Das ist jetzt für den einen vielleicht gut oder schlecht. Die ist einfach vom Stoffwechsel anders. Da ist die Schwelle 5,5. In dem Fall scheint es ein Vorteil zu sein. Aber wenn ich die nach dem bestehenden Laktatschwellenprinzip trainiere mit 4 Millimol und das ansetze, dann bin ich da einfach mal falsch. Da bin ich komplett falsch in den Trainingsbereichen und trainiere sie einfach zu unterschwellig. Genauso kann es natürlich passieren, dass jemand irgendwie eine Laktatschwelle von 3 Millimol hat. Und das finde ich ohne eine Spirometrie überhaupt nicht raus. Wenn ich die Person dann auf dem Laktatschwellenprinzip trainiere, die Trainingsbereiche ausrechne, dann läuft die wahrscheinlich mit 15 bis 20 Herzschlägen mehr durch die Gegend. Und ich glaube, jeder kann für sich selber nachvollziehen, was es bedeutet, auf seine normalen Trainingsbereich mal 20 Herzschläge mehr drauf zu packen und dann ist man übertrainiert. Wenn man das über mehrere Wochen und Monate macht, dann kann es sein, ich trainiere den Sportler nicht nur vom Körperlichen kaputt, sondern also auch physisch, also die Einstellung zum Sport kann kaputt sein und ich kann auch tatsächlich Schäden am Körper anrichten. Wenn ich da an Knie denke, an Gelenke, Sehnenbänder, die mache ich einfach kaputt, wenn ich zu sehr belaste.
Mhm. Ja, das sind Welten. Also wenn ich mich nehme mit 150er Puls, kann ich, keine Ahnung, ewig jetzt nicht, aber ein paar Stunden locker mich bewegen. Aber wenn ich jetzt 20 Schläge draufpacke und bin bei einem 170er Puls, da bin ich nach 15 Minuten durch. Da geht gar nichts mehr.
Richtig. Und das ist halt ganz wichtig. Und dann da in diese Sachen hat man als Laie auch nicht wirklich den Einblick. Da muss man auf den Coach vertrauen. Und hier gibt es leider viel zu viele Profis, oder also die sich Profis nennen, aber Coaches, die da wahrscheinlich im falschen Bereich die Leute ansteuern und da gegebenenfalls zu viel Schaden machen.
Ja, ich kann es schon verstehen. Das ist ja immer so ein bisschen der Show-Effekt. Und gerade so eine Laktatdiagnostik, die wirkt sehr medizinisch, wenn ich dann hingehe und ins Ohrläppchen piekse und das dann in mein Röhrchen reintue und dann also ist so ein bisschen Magic. Das andere, du hast halt eine Atemmaske auf und hast einen Bildschirm und der zeigt dir an oder mittlerweile sind die Dinger mit Akku und Handy. Da habe ich meine Auswertung. Ich würde jetzt aber gerne den Bogen rüber spannen und zwar zum Online-Coaching. Weil Training mit System, die Online- Trainingsplattform für Triathleten, die größte in Europa ist, die hat Takao erfunden und betreibt sie jetzt seit wie vielen Jahren?
Also ich habe tatsächlich angefangen, ich würde mal sagen irgendwie 2005 oder so, also seit 16 Jahren.
Das ist eine ziemlich lange Zeit.
Und, wir müssen vielleicht definieren, was Markus mit Trainingsplattform nennt.
Was er gut, dann definier du mal. Das kannst du besser als ich. Ich weiß zwar, was es ist, aber du hast es erfunden. Also raus damit.
So ganz erfunden habe ich es ja nicht. Ich habe vielleicht sehr zeitig angefangen, die Athleten online zu coachen. Und ich benutze eine Trainingsplattform, über die ich die Athleten coache. Das heißt, die Trainingsplattform ist eine amerikanische Plattform. Das ist TrainingPix. Die ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, die funktioniert also tatsächlich. Ich habe damals, ich glaube, das war irgendwie 2010, mit Joe Friel zusammengearbeitet. Er brauchte da verschiedene Trainingspläne und Sachen, die gemacht werden mussten. Da haben wir uns in Colorado getroffen, da ist der Stammsitz von Joe Friel und Training Peaks, da haben wir gearbeitet und ja, wir haben das dann weiter ausgebaut. Ich nutze die Plattform, habe da, ja, wie soll ich sagen, also angefangen habe ich mit Google Tabellen.
Das war, ich weiß noch, wo du gewechselt hast. Also ich habe noch für dich Google-Tabellen befüllt.
Genau, also Google-Tabellen war, für die damalige Zeit war das in Ordnung, aber irgendwann möchte man einfach mehr haben als nur eine Herzfrequenz und einen Kommentar von dem Athleten, wie das jetzt gelaufen ist. Und dann bin ich irgendwann zu TrainingPix gewechselt, nachdem ich mir das angeschaut habe. Und deswegen ist die größte Trainingsplattform. Also wir coachen natürlich sehr viel. Ich habe noch einen Partner in Amerika, Pete Ventura, der deckt so den New Yorker Bereich ab Long Island, mit dem machen wir sehr viel. Das ist noch ein Coach und Christiane Kasimir ist auch noch ein Coach. Ob wir jetzt die Größten sind, weiß ich nicht, aber ich denke, wir sind sehr lange auf dem Markt und super erfahren. Wir wissen, was wir machen. Wir haben Tausende von Athleten mittlerweile trainiert. Das heißt nicht, dass jeder Athlet bei uns eine Nummer ist, aber wir schauen wirklich, dass jeder Athlet da abgeholt wird, wo er steht. Und unser Ziel ist es, die Athleten wirklich individuell zu ihrem Ergebnis zu führen. Und das ist das Wichtige dabei, dass bei uns keine Nummer ist. Jeder Athlet bekommt eigentlich grundsätzlich zu seinem Coaching, das ist ein wöchentliches Coaching, das Coaching ist ein Coaching, da wird der Trainingsplan tatsächlich wöchentlich auf die individuellen Bedürfnisse der Athleten abgestimmt. Das heißt, der Athlet schreibt uns in den Plan herein, was er die kommende Woche an Zeitbudget zur Verfügung hat. Und wir planen dann das Training entsprechend der Woche, die vor ihm steht, hinein und passen das an. Und das wird natürlich angepasst auf das Training, was der Athlet in der letzten Woche durchgeführt hat. Also wirklich individuelles, aufeinander aufbauendes Coaching für die Athleten, für die Sportler. Und hier coachen wir sowohl Triathleten, Läufer hauptsächlich und Radfahrer sind auch einige wirklich sehr gute dabei, die bei deutschen Meisterschaften mitmachen. Schwimmer haben wir eher weniger, aber da ist Schwimmen ist ein bisschen anders gelagert. Aber auch hier passt das sehr gut. Also unsere Trainingseinheiten, und das ist, glaube ich, das Besondere, die sind alle strukturiert. Das heißt, ich kann von der Trainingsplattform meine Trainingseinheit auf die Uhr, das kann eine Garmin-Uhr sein, muss aber nicht, runterladen. Und dann sagt einem die Uhr, mit welchem Trainingsbereich man laufen soll. Also nach 5 Minuten Aufwärmen zum Beispiel, dann gibt es so einen kleinen Piepton an der Uhr und die sagt, du musst jetzt die nächsten 5 Minuten mit dem und dem Puls laufen. Wenn ich jetzt Puls sage, ist das beim Laufen der Puls. Mittlerweile trainieren wir auch die Leute schon nach Watt. Das heißt, es gibt es auch, genauso wie beim Radfahren. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Das heißt, der nächste Intervall wird halt in dem Trainingsbereich angezeigt, ob es jetzt Puls oder Watt ist. Und so kann eigentlich der Athlet die Einheit nicht irgendwie verschlafen oder so, weil er immer wieder daran erinnert wird, er muss im richtigen Pulsbereich für eine bestimmte Zeit laufen. Mhm. Und das ist für die Athleten ein sehr großes Plus, genauso wie für uns. Also wenn ich das für mich selber sehe, meine Uhr, die zeigt mir morgens früh an, ich muss die in die Einheit machen und dann gibt es auch keine Ausrede mehr. Die muss man dann einfach trainieren. Trainiert die im richtigen Pulsbereich oder Wattbereich. Ich selber laufe nach Watt. Und ja, dann wird trainiert. Der Vorteil ist, dann werden die Daten von der Uhr auf die Trainingsplattform zurückgespielt. Alles synchronisiert sich automatisch, wenn es richtig eingestellt ist, was aber kein Problem ist. Und dann können wir als Coaches tatsächlich in die einzelne Einheit gehen und uns dort aus den einzelnen Intervallen die Pulswerte, Wattwerte herausholen und schauen, oh, hier ist was schiefgelaufen, hier hat etwas gut geklappt und dann kann man gegebenenfalls die Einheit mit dem Athleten mal durchsprechen und das Training verbessern.
Laufen nach Watt. Ist ja klar, dass ich jetzt da nachhake, oder? ich kann es mir denken, ich bin noch nie in meinem Leben nach Watt gelaufen. Doch, auf dem Laufband. Laufband zeigt es ja an, wobei ich da mir gar nicht so richtig sicher bin, ob die Wattzahl stimmen kann, die es anzeigt. Kurze Frage dazu. Hat das was zu tun mit Gewicht, Steigung oder Flach und Schrittfrequenz?
Kurze Antwort, ja.
Gut, alles klar.
Dann hast du die Frage falsch gestellt. Also natürlich, die ganzen Parameter spielen mit rein. Es spielt sogar noch mehr mit rein, weil das Spannende ist, also wir haben ganz viele Anbieter getestet. Für uns ist im Moment Stride der Marktführer. Der kann das am besten. Der hat so einen Laufpod, so wird das genannt, so ein Teil, was man an den Fuß steckt. In den Schnürsenkel wird das eingebunden und der nimmt tatsächlich die Parameter ab, die Markus gerade genannt hat. Also mit Herzfrequenz hat es nichts zu tun, die nimmt er einfach nur so ab, die hat er. Man muss natürlich das Gewicht eingeben. Man hat eine Schrittlänge, also der erfasst auch die Parameter wie Rechts-Links-Bewegung, erfasst er natürlich die Steigung, wie weit geht der Körper nach oben. Was hattest du noch gesagt? Das musst du mich, ne, mir noch mal ein bisschen nachhelfen.
Es war Gewicht, Schrittfrequenz und Gelände, also Steigung oder flach.
Gelände, das war das Entscheidende. Und im Gelände kommt also ein wirklich was sehr Gutes rein. Wenn man einfach so läuft und dann kommt ein Berg, dann ja, dann der Puls ist sehr langsam. Die Wattanzeige, die ist verdammt schnell, die passt sich innerhalb von 2-3 Sekunden an und man kann hier den Berg im Prinzip tatsächlich in dem richtigen Bereich hochlaufen, den man braucht. Die Herzfrequenz kommt ja immer relativ spät und wenn es dann einmal zu spät ist, gerade wenn ich sage, der Berg, den bin ich zu schnell hochgelaufen, dann ist nach 15-20 Sekunden die Herzfrequenz oben, die kriege ich nicht wieder runter. Wenn ich aber von vornherein mit der richtigen Wattzahl gelaufen bin, dann bin ich da im richtigen Bereich. Und wir reden immer davon, wenn man im falschen Trainingsbereich läuft, wenn, da kommen wir tatsächlich wieder auf das Laktat zurück. Also wenn durch das Laktat dann bestimmte Stoffwechselprozesse blockiert sind, dann sind die auch mal für eine gewisse Zeit blockiert. Das heißt, selbst wenn ich von meiner Herzfrequenz in einem Grundlagenausdauerbereich laufe, wenn das Laktat im Körper ist, die Stoffwechselendprodukte den Sauerstoff blockieren, sage ich jetzt mal ganz einfach mal, es ist nicht ganz so einfach, dann laufe ich die nächste Viertelstunde nicht im Grundlagenausdauerbereich. Vielleicht von der Herzfrequenz, die zeigt mir das an, die simuliert das so ein bisschen, aber der Muskel, der hat was ganz anderes zu tun. Und das ist hier der Vorteil von der Wattmessung. Man läuft tatsächlich in der Anzeige und wenn man dann im Trainingsbereich bleibt, läuft man in dem Trainingsbereich und das passt. Er nimmt noch ein paar andere Parameter ab, an die man vielleicht gar nicht denkt. Und zwar Windgeschwindigkeit.
Stimmt, Gegenwind. Gegenwind. Du brauchst ja mehr Watt.
Ja.
Okay.
Also da ist ein Sensor drin, der erfasst den realen Gegenwind.
Der erfasst
im Schuh, in dem kleinen Sensor.
Wie heißt das Ding? Ich muss das machen.
Stride.
Stride.
STRYD.
Stride. Kaufe ich mir. Was kostet das Ding?
Muss ich haben. Ist nicht ganz günstig. Ich glaube, so um die 200 Euro liegen wir. Aber das Ding ist kein Geld wert.
200 Euro. Habe ich notiert. Weiter.
Ich notiere. Also gerade wenn man viel im bergigen Gelände unterwegs ist, ist das echt Gold wert. Das
Westerwald,
hilft.
Ja.
Westerwald, genau.
Ja, lieber.
Also das erfasst auch den Gegenwind. Und es gibt einen Abgleich mit dem Wetterbericht.
What?
Und der, ja, das hört sich ein bisschen witzig an, aber die machen das tatsächlich. Die erfassen, in welche Richtung der Wind kommt.
Ach so, es gibt ja Rückenwind. Stimmt, Rückenwind, da brauche ich weniger Watt. Ja.
Und das wird abgeglichen. Und es funktioniert tatsächlich, wenn ich von Rückenwind in Gegenwind reinlaufe, mit gleicher Geschwindigkeit, zeigt der Wattmesser mehr Watt an.
Und kann ich dann auch feststellen, ich kann ja das Verhältnis von meiner durchschnittlichen Wattleistung zum Beispiel zur durchschnittlichen Pulsleistung beobachten. Und wenn ich mehr Watt mit weniger Pulsfrequenz laufe, wäre doch der Rückschluss, ich bin ein bisschen fitter.
Richtig, der Rückschluss ist ganz richtig.
Ich bin älter, kann auch sein. Es hat ewig gedauert. Ich bin 100
Jahre älter. Ja, genau. Und man kann sogar Rückschlüsse, wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut, Rückschlüsse auf die Laufeffektivität ziehen, weil nämlich dann, wenn du effektiver läufst, bei gleicher Geschwindigkeit brauchst du weniger Watt und wenn du dann kaputt bist, ich sage mal nach einer Stunde 20, du läufst nicht mehr so effektiv, dann brauchst du mehr Watt. Das kann der Wattmesser dir anzeigen.
Kakao, allein dafür hat sich dieses Interview wieder gelohnt, deswegen mag ich dich so, du bringst mich immer wieder auf ein neues Niveau und Das macht riesig Spaß. Ich wollte dir aber noch eine ganz andere Frage stellen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Das war mir von vornherein klar, dass das hier viel zu kurz ist. Warte mal, wo war ich denn? Ach so, Online-Coaching. Online-Coaching im Allgemeinen. Jetzt habt ihr ja mitbekommen. Seit 16 Jahren macht Takao Online-Coaching. Vor 16 Jahren, da wusste man vielleicht, dass es Viren gibt, aber mehr auch nicht. Und dass es zu so einer Situation jemals kommen würde, hätte sich, glaube ich, keiner ausgemalt. Selbst vor einem Jahr hätte sich das fast noch keiner ausgemalt, aber egal. Jetzt ist natürlich in der letzten Zeit der Markt der Online-Coaches, selbsternannten Online-Coaches oder auch was immer sich so bezeichnet, auch wenn es nur Videos sind, die jemand irgendwo hinstreamt. Wie siehst du diesen ganzen Online-Coaching-Markt?
Also ich muss jetzt kurz nachfragen, du meinst jetzt den Online-Coaching-Markt mit diversem Personal-Training oder
Ja,
Ausdauer? Ja, also mit
egal, ob jetzt
Personal-Training,
was
ja.
er.
Also zum Personal-Training kann ich ganz klar sagen, ich mache Personal-Training, damit ich direkten Kontakt zu meinem Athleten habe. Das heißt, dieses 1:1 Betreuungsverhältnis muss da sein. Es muss ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein. Ich muss bei der Person sein. Ich kann über eine Videokamera nicht sehen, wie sehr der sich anstrengt oder nicht. Ich höre viel zu wenig, ich nehme viel zu wenige Dinge von meinem Athleten wahr, als dass ich das live kann. Ich kann gewisse Gefühlsstimmungen kann ich über eine Kamera nicht wahrnehmen. Ich kann auch nicht wirklich den so. Also ich sage mal, ich nehme ein Beispiel, der soll Sit-ups machen oder der soll Liegestütze machen. Wenn ich neben ihm stehe, kann ich ihm ganz klar mit einem kurzen Feedback sagen, drehe den Fuß nach innen, kippe deine Hüfte nach rechts oder links. Das kann ich über die Kamera nicht machen. Also ich kann auch mal den Athleten irgendwie, wenn ich eine Korrektur machen will, dann schiebe ich den noch mal, weil dieses Vertrauensverhältnis ist da. Das heißt, ich fasse den mal an die Hüfte an, drehe ihm die Hüfte. Und über eine Kamera geht das nicht. Und von daher bin ich der Meinung, das kann alles nur Mittel zum Zweck sein. Wer es tatsächlich braucht, dass er jemanden hat, ja, wenn man sich ein Video runterladen will, dann soll man das machen. Aber es ist kein Personal Training für mich. Die Anforderungen sind zwei total unterschiedliche. Also wenn ich einen Läufer habe, der will eine bestimmte Strecke laufen, dann muss ich neben dem sein. Oder wenn jemand ein Personal Training hat und der Athlet Probleme hat, motiviert zu sein, dann muss ich mit dem in persönlichem Kontakt stehen. Dann ist das nicht das Gleiche, wenn ich dem 10 SMS schicke oder WhatsApp schicke oder Facebook-Nachrichten schicke und dann sage, nimm mal die Kamera von deinem Handy und stell die mal hin und mach da ein paar Liegestütze. Also das ist schwierig. Oder wenn wir jetzt von Liegestützen reden, das können ja auch ganz profane andere Dinge sein, die man im täglichen Alltag braucht. Ja. Online-Coaching im Ausdauerbereich, das ist ein bisschen anders gelagert, weil hier ist von vornherein klar, ich habe also nicht wirklich den persönlichen Kontakt zum Athleten. Das kann ein Problem sein. Also das sage ich auch immer wieder vielen Leuten, dass ich das nicht gewährleisten kann. Ich kann keine Schwimmanalyse am Becken machen. Ich kann keine Technikanalyse im Radfahren machen. Ich kann die Technikanalyse nicht im Laufen machen. Viele Athleten schicken mir dann Videos, dann kann ich entsprechende Korrekturbeispiele geben, aber da ist das Online-Coaching, wie wir es machen, als Triathlon-Online-Coaching tatsächlich sehr limitiert. Aber das können die Athleten handeln. Viele haben dann für Problembereiche auch in Absprache mit mir oder mit einem unserer Coaches dann nochmal einen extra Trainer, den sie zu Hause buchen, der dann entsprechende Dinge vorschreibt, korrigiert und macht. Das funktioniert. Online-Coaching in der Pandemiezeit. Ja, viele reine Personal-Coaches hat das vielleicht bitter getroffen. Uns hat es auch bitter getroffen, weil wir hatten auf einmal so viel zu tun. Das war unglaublich. Viele Triathleten hatten mehr Zeit zum Training. Fragt man sich, geht das? Wie geht das? Ja, tatsächlich, die Zielgruppe sind ganz normale Menschen, die arbeiten und jetzt sind die auf einmal im Homeoffice und können sich ihre Zeit frei einteilen. Das bedeutet für die meisten, die haben so in der Woche 2, 3 Stunden mehr zum Training zur Verfügung, weil Fahrzeiten wegfallen. Die können mal mittags auf einmal trainieren gehen. Das heißt für uns mehr Arbeit, positiv mehr Arbeit. Das heißt, wir haben tatsächlich mehr zu tun gehabt als vor der Pandemie.
Ja, Luxusproblem sozusagen in dem Moment.
Ja.
Wie siehst du denn die Zukunft auf dem Markt überhaupt? Allgemein Fitnessmarkt, vom Fitnessstudio bis zum Online, alles querbeet. Glaubst du, es verändert sich was durch die Pandemie? Ich sage jetzt mal das Szenario: In einem halben Jahr sind sie alle geimpft. Hat es trotzdem noch Auswirkungen, ja oder nein?
Ich glaube, das mag jetzt vielleicht etwas negativ klingen, aber ich glaube, die Menschen gehen wieder zu einem alltäglichen, normalen Trott zurück und werden viele ihrer Verhaltensweisen nicht ändern.
Glaube ich auch.
Das
Ich
ist leider
vermisse es.
das, was ich auch hier beobachte. Ich sehe hier auf der Straße Menschenpulks von 15 bis 20 Leuten, die sich treffen, trotz Pandemie. Und da habe ich echt ein Problem mit. Ich hoffe natürlich, dass wir alle zu einer gewissen Normalität zurückkommen, weil auch ich vermisse mein Training mit meinen Trainingsbuddies, mein Schwimmtraining vermisse ich einfach. Also ich denke, seit fast 2 Jahren oder so haben wir kein geregeltes Schwimmtraining gehabt. Das ist schon bitter, auch für die sozialen Kontakte. Aber ich denke, es wird wieder eine gewisse Normalität einkehren, weil wir hoffentlich auch keine Angst mehr haben müssen, uns gegenseitig anzustecken.
Ja, Schwimmtraining ist auch so eine Sache, das fehlt mir enorm. Ich wohne jetzt hier in Montabaur. Zu Fuß brauche ich keine 10 Minuten bis zum Schwimmbad. Es gab immer hier Frühschwimmen für Berufstätige, morgens um 5.30 Uhr. Ich habe es geliebt. Einfach dahin, gerade im Winter, wenn es nur eine halbe Stunde ist, dieses schön entspannte Schwimmen, du kamst da raus, voller Energie. Ja, und jetzt, ich jogge immer mal an dem Schwimmbad vorbei, das ist auch alles, und denke mir, Scheiße, wann macht das endlich wieder auf?
Ja, also das
fehlt mir sehr. Zurück zur Normalität. Glaubst du, das geht schnell oder wird es auch Menschen geben? Du hast jetzt eben die Jüngeren angesprochen, die sich in Gruppen mit 15 oder noch mehr Leuten da treffen. Aber gerade jetzt, was ältere Menschen betrifft, ich sage jetzt mal 50 plus, glaubst du, dass es die längerfristig prägt? Überfüllte Fitnessstudios als Beispiel. Kannst du dir das vorstellen, dass sie mit gutem Gewissen in der nächsten Wintersaison wieder dahin gehen? Oder glaubst du, das verzögert sich ein bisschen?
Das ist jetzt eine Frage, das ist schwer zu beantworten. Auf der anderen Seite, also ich meine, wenn du sagst 50 plus, irgendwann gehören wir auch dazu und es dauert nicht mehr so lange.
Ja, ich ab April.
Ja, also ich persönlich muss auch sagen, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Ich mache alle meine Übungen zu Hause. Die habe ich vorher schon zu Hause gemacht. Die werde ich auch in Zukunft zu Hause machen. Ich habe da genügend Möglichkeiten, das alles zu trainieren. Ich hoffe für viele Leute, dass sie wieder zu einer Normalität zurückkehren können. Ob das gut ist oder schlecht, das ist schwierig zu sagen. Aber viele Leute brauchen einfach das Training. Viele Leute müssen sich bewegen und viele Leute können es nicht zu Hause machen. Die sollten also tatsächlich zurück ins Studio gehen, denke ich.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die habe ich ganz vergessen. Die wollte ich dich eigentlich schon vorher fragen. Du bist ja jetzt Schulleiter. Wie kam es denn dazu? Also das ist ja eine sehr interessante Lebensgeschichte, das Ganze. Wie kam es überhaupt dazu, dass du Lehrer wurdest dann? Weil Sportwissenschaftler, Kfz-Mechaniker, Profi-Triathlet, Personal Trainer und jetzt bist du Schulleiter.
Na, es gibt ja, also Kfz-Mechaniker ist immer die die Vorgeschichte zu dem eigentlichen Weg. Das war so ein Zwischenschub, den ich einfach gemacht habe, um dann tatsächlich studieren zu können. Das ist einfach von der Zeit einfach geschuldet, so wie das damals war. Diplom-Sportwissenschaftler ist quasi Lehrer. Der Diplom-Sportwissenschaftler macht eine höhere Ausbildung als der Lehrer, der macht mehr. Der macht mehr Psychologie. Alle Teile des Lehrers in der Lehrerausbildung sind in der Diplom-Sportwissenschaftler-Ausbildung mit drin. Man hat automatisch, oder man hatte damals mit dem Diplom automatisch die Anerkennung für das Lehramt Sekundarstufe 2. Ja, meine Mutter ist Lehrer, mein Opa ist Lehrer. Mir war nicht immer klar, wo der Weg als Personal Trainer oder Trainer insgesamt hingeht. Und deswegen, dadurch, dass mir die Arbeit mit auch Kindern und Jugendlichen sehr viel Spaß macht. Ich habe damals das Kölner Triathlon-Team mitgegründet. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und insofern macht mir die Arbeit mit Kindern heute auch immer noch sehr viel Spaß und ich liebe es, die ja im Prinzip, sage ich mal, 11- bis 18-Jährigen zu motivieren, sich zu bewegen, weil das eine grundlegende Voraussetzung ist, die sie in ihrem Leben später mal brauchen. Wie ich dann zum Schulleiter gekommen bin, war irgendwie ein Zufall. Ich musste als ich in Amerika war, habe ich so quasi nebenbei verschiedene Wettkämpfe organisiert. Das heißt Ironmans, also nicht als Ironman, aber Langdistanz und Mitteldistanz sind organisiert worden. Und da haben wir auch eine Teilnehmerzahl von 2.000 bis 3.000 Menschen gehabt, die man dann organisieren muss. Man hat verschiedene Teams, die natürlich, also Wechselzonenteam, Radteam, Laufteam, was man sich da alles so vorstellen kann, das muss man organisieren. Und ich denke, ich bin grundsätzlich von der Organisation her ein ganz guter, bin ich gut in der Lage, Dinge zu organisieren, schnell und effektiv zu organisieren. Und ja, ich habe mich dann um eine Stelle beworben, um eine feste Stelle als Lehrer. Und irgendwie kam in diesem Paket der stellvertretende Schulleiter mit dabei. Also die Schulleiterin hat mich gefragt, ob ich den Stellvertreter machen würde. Da habe ich gesagt, ja, gerne, mache ich. Und wie dann der Zufall es will, ist man der Stellvertreter vom Schulleiter. Und wenn der Schulleiter dann krank ist, dann ist man der Schulleiter. Und mittlerweile, ja, ich habe mittlerweile ein verdammt gutes Lehrerteam. Wir arbeiten super gut zusammen und mir macht alles Spaß. Also mein Triathlon-Coaching nebenbei. Also nebenbei, für viele ist das mehr als nebenbei. Ich denke, von den Umfängen her mache ich wahrscheinlich mehr als viele andere hauptberuflich machen. Aber ich organisiere das nebenbei. Auch hier habe ich wieder das Team, mit dem ich zusammenarbeite, mit dem wir viele schöne Sachen machen. Habe ich, mit denen arbeite ich zusammen. Und so bin ich jetzt zu meiner aktuellen Lebenssituation als Triathlon-Coach und Schulleiter gekommen.
Ja. Takao. Das ist eine super interessante Geschichte. Ich glaube, wir müssen uns nochmal zu einer zweiten Folge treffen.
Spezialthema, genau.
Spezialthema. Wir überlegen uns mal, es gibt so viele Spezialthemen. Mir ist auch so viel durch den Kopf geschossen, aber leider ist die Zeit jetzt am Ende. Und ich will trainieren gehen. Du hast ja auch noch ein bisschen was du.
Ja, es gab mal, ich will dich unterbrechen, es gab mal ein Projekt zum Ironman in 5 Stunden.
Ja, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Ich kann dir auch erzählen, wie weh es getan hat. Du hast noch gesagt, wie hast du gesagt, mach doch, was du willst. Dir tun ja die Beine nachher weh.
Also das Projekt, um es kurz einzuwerfen von der anderen Seite des Mikrofons, das Projekt war Markus, der natürlich keine Zeit hatte, aber trotzdem den Ironman in Rot machen wollte. Und dann haben wir gesagt, minimalisieren wir mal das Training auf ein absolutes Minimum. Das haben wir dann auch gemacht. Markus hat ein bisschen länger gebraucht als ich, aber angekommen ist er auch.
Ein bisschen. Ich bin auf die Laufstrecke, da kamst du aus der Dusche. Das war die größte Katastrophe. Habe ich dir das eigentlich erzählt gehabt mit meinem Neoprenanzug, der mir nicht mehr gepasst hat? Ich habe ja gar kein Schwimmtraining gemacht. Und dann habe ich relativ viel, ja, Krafttraining, jetzt kein typisches Krafttraining gemacht, aber nur noch anderen Sporten hatte, ohne dass ich es gemerkt habe, Muskelmasse aufgebaut, zieh den Neoprenanzug an, Arme gingen gar nicht mehr runter. Denke ich, scheiße, was machst du denn jetzt? Lässt du an oder schwimmst du ohne? Dann habe ich gedacht, nee, schwimmst du lieber mit. Und der hat mich mehr behindert als geholfen. Aber das ist die Geschichte, die können wir dann das nächste Mal ausrollen dazu, wie es weiterging.
Das Thema könnte sein, die besten Triathlon-Stories.
Oder unser Lauftreff, wo du mit deinen Schülern in Bad Marienberg warst. Und sollen wir laufen gehen? Ja, machen wir. Was war da denn? Irgendwie eine scheiß Jahreszeit. Es war kalt, warm, regnen. Und dann hast du gesagt, ich muss aber um 7 beim Frühstück sein. Dann habe ich gesagt, okay, da treffen wir uns um 5 oder so ein Scheiß.
Genau, das haben wir gemacht. In Westerwald waren wir in der Jugendherberge. Es gibt unheimlich interessante Geschichten zu erzählen, auch von Profis, die den Neoprenanzug falsch rum angezogen haben, von Wettkampfstrecken, die nicht durchgeführt werden konnten. Also ich denke, hier gibt es noch eine Menge von beiden Seiten zu erzählen. Es gibt und auch eine Menge interessante Sachen von Markus zu erzählen, die er uns allen verheimlichen möchte.
Psst, nix, beim nächsten Mal. So, jetzt gehen wir in den schönen Samstag, wir haben 9:30 Uhr, um 10 Uhr will ich Sport machen, ne?
11:15 Uhr gehe ich aufs Rad.
Gehst du aufs Rad? Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich glaube, ich mache ein bisschen Bodyweight-Training, ein paar Klimmzüge, so ein Zeug mache ich mal.
Gut.
Takao, es war mir eine Ehre, ein Vergnügen. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen, liebe Zuhörer. Und wir versprechen, wir machen eine zweite Folge. Wann, wissen wir noch nicht. Aber sie wird kommen. Ja, dann sage ich mal, macht's gut. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Takao, dass du sportlich bleibst, ist mir klar. Und wir hören uns bald wieder. jetzt brauche ich nur noch, Takao, schickst du mir noch ein schönes Bild von dir? Das ist jetzt eine Riesenherausforderung, weil dann nehme ich das Bild und veröffentliche das auch zu dem Podcast.
Jetzt ja, das mache ich. Auf alle Fälle.
Prima. Ich danke dir. Macht's gut, ihr Lieben, und ein schönes Wochenende. Tschüss.